Die Kammern sorgen vielleicht manchmal für die Musik in der Kirche. Sie machen dann Kammermusik. Ob das diesmal auch gelingt, müssen wir sehen. Ein Text, der in seinem Textteil 115 Seiten umfasst, hier in wenigen Minuten zusammenfassen zu wollen, ist ein völlig sinnloses Unterfangen, weil es sich ja auch schon um einen sehr knappen und dicht formulierten Text handelt. Die Struktur des Textes ist sehr durchsichtig. Die ist Ihnen auch schon in der Pressemitteilung vorgestellt worden. Teil 1 Friedensgefährdungen, also eine Art Bestandsaufnahme, in der auch positive Erfahrungen vorkommen, aber nun doch vor allem die Herausforderungen, Gefährdungen, vor denen wir stehen. Teil 2, der Beitrag der Christen und der Kirchen zum Frieden, diesmal besonders intensiv, wichtig, auch anschaulich gelungen. Der dritte Teil, die Aufgabe des Rechtes, der gerechte Friede durch Recht, und schließlich ein vierter, der größte Teil, die politischen Friedensaufgaben. Am Ende von Teil 2 erreicht der Text seine Mitte mit dem Abschnitt vom gerechten Frieden her denken. Und diesen Abschnitt empfehle ich besonders Ihrer Aufmerksamkeit, weil er von daher der ganze Text durchsichtig wird. Hier werden 4 Dimensionen von gerechtem Frieden genannt. Es wird gesagt, gerechter Friede ist ein Prozess. Es ist der Prozess zunehmender Gerechtigkeit und abnehmender Gewalt, der durch 4 Richtungen gekennzeichnet ist, nämlich Schutz vor Gewalt, zweitens Förderung von Freiheit, drittens Abbau von Not und viertens Anerkennung kultureller Vielfalt. Vor allem das zweite und vierte Element verstehen sich nicht von selber, wenn man hört gerechter Friede, dass man auch an Förderung von Freiheit und vor allem an die Anerkennung kultureller Vielfalt denkt. Diese 4 Elemente, diese 4 Dimensionen durchziehen den ganzen Rest der Denkschrift. Sie sind so etwas wie ein inneres Gerüst. Sie werden immer wieder auf diese Begriffe stoßen, manchmal in einer etwas veränderten Reihenfolge, aber von daher lässt sich der Text gut durchsichtig machen. Wie gesagt, ich verzichte auf jeden Versuch einer inhaltlichen Zusammenfassung, sondern will stattdessen Folgendes machen. Zunächst den Ansatz dieser Friedensdenkschrift nennen, dann 4 Schwerpunkte und zum Schluss noch 2 oder 3 Sätze zum Ton der Friedensdenkschrift sagen. Im Unterschied zu anderen früheren Äußerungen, vor allem zu der Friedensdenkschrift von 1981, ist das Besondere dieses Textes nicht, dass zur Friedensethik eine neue konzeptionelle Idee vorgeschlagen wird. Damals gab es die plakative Idee, weg von der Fixierung auf das Militärische hin zum Politischen. Ähnlich hat 1994 Schritte auf dem Weg zum Frieden eine solche Leitformel am Anfang und im Zentrum gestanden, die hieß Herrschaft des Rechts. Das Besondere dieser Friedensdenkschrift ist, dass sie nicht von einer solchen plakativen Formel ausgeht, sondern von einem Prozess. Und dieser Prozess, der sich zu unserer großen Freude eingestellt hat und den auch der Ratsvorsitzende am Ende seiner Einführung gerade völlig zutreffend benannt hat, ist die Zusammenführung von Gegensätzen oder von Antagonismen oder Spannungen. Und hier verwende ich den Begriff, den der gerade erwähnte Karl Friedrich von Weizsäcker im Jahr 1959 in den Heidelberger Thesen in die friedensethische Diskussion eingebracht hat, den Begriff der Komplementarität. Er hat ihn aus der Quantenphysik übernommen für Sachverhalte, die sich theoretisch nicht auf derselben Ebene miteinander verrechnen lassen. Berühmte Welle, Korpuskel, Dilemma im Blick auf das Licht, die aber aus mehreren Perspektiven erforderlich sind, um das Ganze der Realität in den Blick zu bekommen oder, sagen wir es vorsichtiger, besser in den Blick zu bekommen. Und so ist unserer Meinung nach an 4 Punkten es inzwischen möglich, zu einer komplementären Sichtweise zu kommen, durch die alte Gegensätze entweder an Gewicht verlieren, die Position einander angenähert werden oder ganz überwunden werden können. Diese 4 Elemente, an denen ich das besonders sehe, auf die möchte ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit richten. Das erste ist das Verhältnis von zivilem und militärischem Einsatz zur Erhaltung, zur Sicherung, zur Schaffung von Frieden. Es gibt eine permanente Diskussion, auch im politischen Bereich. Afghanistan ist dessen jüngstes Beispiel, dass auf der einen Seite gesagt werden kann, man merkt, dass militärische Maßnahmen immer, so gut sie gemeint sind, de facto konfliktverschärfend wirken. Die Truppen, die dort agieren, nicht als Friedensbringer und Friedensschützer, sondern als Okkupanten und Bedrohung erscheinen zu lassen. Und darum müssen wir völlig auf zivile Friedensdienste setzen. Auf der anderen Seite kann man mit sehr guten Gründen sagen, zivile Friedensdienste haben ihre große Chance in der Vorsorge, auch in der Nachsorge. Aber so wie sich Konflikte zuspitzen, ist es viel zu riskant und auch meistens von den betroffenen Ländern gar nicht mehr erwünscht, irgendwelche fremden zivilen Friedensdienste im Land zu haben. Wie wollt ihr eigentlich wirksam werden? Könnt ihr überhaupt arbeiten ohne den begleitenden Schutz militärischer Sicherungsmaßnahmen? Und hier in diesem Text wird nun insbesondere in den Ziffern, ich nenne immer die Schwerpunkte, sodass Sie, wenn Sie wenig Zeit haben, durch kurze Lektüre dann auch sich darauf einstellen können, das 178 bis 181. Hier wird nun in einer Weise, wie ich es bisher noch nie gelesen und gefunden habe, die Zusammengehörigkeit, das aufeinander verwiesen sein von zivilen und militärischen Komponenten besprochen. Schon hier, nicht einfach als Addition, so nach dem Motto, das eine tun, das andere nicht lassen, beides gehört zusammen, sondern in Form einer Integration, die den Gedanken der Komplementarität zur Geltung bringt. Nämlich zu sagen, Ziel kann nie die militärische Aktion sein, sie ist Mittel. Das Ziel kommt zum Ausdruck in den zivilen Aktionen, aber dazu bedarf es immer wieder schützender oder auch friedensschaffender, robuster Mandate, das heißt, beide Ansätze sind aufeinander angewiesen, sollten sich gegenseitig voll anerkennen und respektieren und so gut wie möglich miteinander kooperieren. Das ist ein neuer Ansatz, der in der Zusammenführung zweier Positionen besteht. Die zweite Zusammenführung sehe ich in den Ziffern 102, noch einen Nachtrag zu dem ersten. In dem Zusammenhang machen wir einen Gedanken stark, der seit 2006 in der UNO diskutiert wird und von dem ich auch persönlich sehr viel erwarte, nämlich nicht nur ein Jus ad bellum, also eine rechtsförmige Überlegung und ethische vor einem Krieg, nicht nur Jus in bello, sondern ein Jus post bellum zu entwickeln, weil in der Hälfte aller Konflikte, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, innerhalb von 5 Jahren nach dem Krieg die nächste kriegerische oder gewalttätige Auseinandersetzung begann, also in einem traurigen Sinn nach dem Krieg, vor dem Krieg war. Und hier wird der Gedanke stark gemacht in der Ziffer 133, alle Ansätze zu stärken, um ein solches Jus post bellum, ein Recht nach dem Krieg zu entwickeln. Wir haben es ja noch gar nicht.